Total sozial. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Wer regelmäßig auf Social Media unterwegs ist, der kennt sie bestimmt. Influencer, die mitten in der Nacht aufstehen, um ihr Gesicht in Eiswasser zu tauchen, die schon vor dem Frühstück im Fitness waren, 15 verschiedene Cremes auftragen, immer gestylt, immer ihr bestes Selbst und immer das Ziel, da geht noch was. Da stellen wir uns heute bei Total Sozial die Frage, in welchem Rahmen macht das Sinn und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Selbstoptimierung und zwischen Selbstliebe? Ich habe dazu eine ganz wundervolle Gesprächspartnerin bei mir. Angeli Goldrian ist Psychologin bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising. Hallo Frau Goldrian.
Grüß Sie, es freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann.
Frau Goldrian, wenn wir heute in die sozialen Medien schauen, scheint es so, als würde jeder ständig an sich arbeiten wollen, fitter, schöner, produktiver werden. Warum übt dieser Selbstoptimierungswahn denn so eine große Anziehung auf viele von uns aus?
Der Wunsch nach Selbstoptimierung entspringt im Grunde einem zutiefst menschlichen Bedürfnis. Das ist der Wunsch nach Anerkennung, dass ich zu einer Gruppe dazugehöre. Und dass ich die Kontrolle über mein Leben habe. Und in einer Welt, die immer komplexer wird, versprechen uns halt oft diese gerade erwähnten Fitness-Tracker oder Diäten oder Zeitmanagement-Systeme so ein Gefühl, dass es mir gelingen könnte, mein Leben im Griff zu haben. Und gerade die ganzen Social Media, die Influencer verstärken das auch. Denn dann sieht man ganz kurze Zeitsequenzen, in denen die ein nahezu perfektes Leben darstellen. Einen kleinen Ausschnitt ihres Lebens, wohlgemerkt. Und an denen messen wir uns. Was wir da natürlich außer Acht lassen, ist, dass dieser Drang zur Optimierung oft einem ganz tiefen Gefühl von Mangel vorausgeht, dass wir uns vielleicht nicht gut genug fühlen, dass wir ein Selbstwertthema haben. Und da ist es halt im Grunde viel sinnvoller, mal hinzugucken und zu schauen, was ist mir denn wirklich wichtig und wie geht's mir denn mit mir selbst und bin ich bereit anzuerkennen, dass ich nicht alles kontrollieren kann, dass ich auch Unsicherheiten in mir trage, dass einen Mangel zu haben oder mal einen Schicksalsschlag zu haben oder Fehler zu machen etwas zutiefst Menschliches ist, dem ich auch nicht entrinnen kann, wenn ich noch so sehr versuche, alles richtig zu machen, wie es dort suggeriert wird. Aus christlicher Sicht sind wir sowieso nicht dazu berufen und ständig beweisen zu müssen, dass wir perfekt sind. Also der Wert von uns Menschen liegt nicht in der Leistung oder in dem Äußeren, sondern ist unabhängig vom Tun. Wir werden so geliebt, wie wir sind. Das ist zumindest die christliche Botschaft, die wir immer wieder hören.
Wo verläuft denn aus psychologischer Sicht die Grenze zwischen jetzt gesunder Selbstentwicklung, die ja vielleicht dann doch auch wünschenswert ist, und diesem ungesunden Perfektionismus?
Also eine gesunde Selbstentwicklung ist normalerweise geprägt von einem unbändigen Gefühl der Neugierde, auch des Selbstmitgefühls und dem Wunsch auch im Einklang zu sein mit meinen eigenen Werten. Und das ist natürlich was wirklich Positives. Gesunde Selbstentwicklung kalkuliert auch ein, dass mir Rückschläge passieren, dass ich Fehler mache, dass Entwicklung nicht stringent nach oben geht, sondern dass ich Pausen brauche, dass ich vielleicht auch mal merke, oh, da habe ich mich verzettelt. Das funktioniert so nicht, ich muss vielleicht noch mal einen anderen Weg probieren. Das ist alles gesunde Selbstentwicklung. Das gehört zum Wachstum dazu und hat wenig mit so einem ungesunden Perfektionismus zu tun. Ungesunder Perfektionismus ist meistens starrer, ist oft angstgetrieben, ist oft selbstabwertend, wenn irgendwas nicht gelingt. Und das unterscheidet quasi diese beiden Motive oder diese beiden Zustände. Wenn die Motivation nicht mehr aus so einem, wie soll ich sagen, aus so einem liebevollen Interesse zu sich selbst passiert, sondern mehr aus so einer Selbstkritik oder aus so einer Entwertung raus passiert, dann ist, oder aus Scham passiert, weil ich vielleicht nicht irgendwelchen optischen Kriterien entspreche, dann kann so ein Selbstverbesserungsprogramm durchaus auch echt toxisch werden. Und in der Beratung helfen wir im Grunde Menschen, diesen Unterschied zu erkennen und wieder einen freundlicheren Blick auf sich selbst zu entwickeln. Und damit das den Klientinnen und Klienten gelingt, helfen wir denen in den Gesprächen einfach dabei, wirklich ihre tiefsten eigenen Wünsche kennenzulernen, zu formulieren, und zwar unabhängig von den gesellschaftlichen Idealen, und auch sich zu trauen, nach den eigenen Werten zu leben und für die einzustehen. Das ist gerade in Partnerschaften auch super spannend. Denn oft verlieben sich die Menschen ja in die Unterschiedlichkeit des Partners oder in das Besondere, in die Kanten, in die Narben, in die schräge Nase. Und Social Media vermittelt uns, nee, das ist alles falsch, wir müssen dem bestimmten Ideal entsprechen. Und ehrlich, dann wird es oft, es wäre ganz schön langweilig, wenn wir alle gleich wären, wenn wir alle die gleiche Nase hätten im übertragenen Sinn.
Inwiefern würden Sie sagen, verstärken Plattformen wie Instagram oder TikTok denn den Vergleich mit anderen und wie wirkt sich das dann wiederum auf unser Selbstwertgefühl aus?
Soziale Medien bieten natürlich eine grandiose Bühne für alles Schöne, Erfolgreiche, wie Sie schon gerade gesagt haben, Perfekte und inszeniert das auch mit Weichzeichnern, mit irgendwelchen Filtern, wo Menschen noch mal toller ausschauen, fast wie, sagen wir, Barbie-Puppen oder Kens dieser Welt. Und wenn ich mich dann damit vergleiche, dann erscheint natürlich das eigene Leben und auch die eigene Persönlichkeit schnell als blass oder als nicht perfekt oder als bei weitem nicht so schön oder erstrebenswert. Und dass wir uns vergleichen, ist auch wieder manchmal gut, aber manchmal auch eine leider ungünstige Eigenschaft. Und diese Plattformen verstärken das manchmal auf eine ungesunde Art und Weise, besonders wenn es noch junge Menschen sind, die noch nicht so gefestigt sind in ihrem Selbstbild, kann das ganz negative Folgen haben. Und es geht halt eigentlich immer wieder darum, einen gesunden eigenen Selbstwert aufzubauen und unabhängig auch von Rückmeldungen von anderen, nicht komplett, aber doch in Grundfesten auch ein bisschen freier von Rückmeldungen zu werden oder von Likes oder von Emojis oder von Kommentaren, die wir bekommen. Weil sonst sind wir alle so geklont. Sonst sind wir alles nur noch reaktiv unterwegs und entwickeln gar nicht mehr das, was wirklich in uns ist. Und gerade deswegen können Zeiten, in denen es in unserem eigenen Leben, ich sag mal, ein bisschen hackelt oder in dem Lebensläufe nicht geradlinig sind oder es Brüche gibt oder Verluste oder sogenannte Misserfolge, ganz, ganz wertvoll sein, wenn man sagt, okay, das bringt mich jetzt in Kontakt mit etwas, was ich über Social Media selten sehe oder was ich auch selber nicht so gern haben möchte, aber was mich in Kontakt bringen kann mit meiner eigenen inneren Kraft, mit meinen eigenen inneren Reparaturmöglichkeiten, mit meinen zutiefst eigenen Ressourcen. Und dann sind wir relativ weit weg von digitalen Plattformen.
Viele Menschen verwechseln Selbstliebe mit Selbstzufriedenheit und Stillstand. Wie lässt sich denn Selbstliebe so verstehen, dass sie trotzdem, was Sie gerade schon angesprochen haben, Raum für Wachstum auch lässt?
Also Selbstliebe ist eben kein ungesunder oder auch manchmal unsympathischer Narzissmus, keine Nabelschau und auch kein passives sich zurücklehnen und alles gewähren lassen, sondern echte Selbstliebe bedeutet eigentlich oftmals, dass ich mir selbst auch genug bin und trotzdem wachsen darf. Also mit sich im Reinen zu sein und trotzdem zu sagen, hier gibt es etwas, was ich noch erreichen möchte oder wo ich mich vielleicht auch wirklich aus Neugierde, aus Interesse weiterentwickeln will, das hat viel mit echter Selbstliebe zu tun. Selbstliebe schafft im Grunde, möchte ich mal sagen, erst die Grundlage für eine gesunde Entwicklung, weil ich dann die Entwicklung nicht anschubse, weil ich es muss oder weil mir das vielleicht durch Social Media suggeriert wird oder weil es vielleicht ein anderer von mir will, sondern es entsteht aus mir selbst. Es ist das, was wir in der Psychologie intrinsische Motivation nennen. Das ist ja auch das, was für uns Kinder so wichtig ist. Es gibt ja auch Schulkonzepte, die sagen, fördert das wirkliche Interesse von den Kindern. Lass die Kinder kreativ sein. Lass die ein wirkliches Interesse an den verschiedenen Fächern entwickeln. Und wenn sie bei dem einen Fach vielleicht nicht so ziehen, ziehen sie erst mal beim anderen Fach. Aber dass dieses innere Neugierigsein aufs Leben gefördert wird, ist, glaube ich, was ganz Wichtiges und hängt eng mit der Dimension Selbstliebe zusammen. Aber ich möchte zu dem Thema Stillstand noch was sagen, weil das so, habe ich jetzt auch das Gefühl, in der Frage vielleicht eher so negativ betrachtet wird. Wir ermutigen die Menschen eher dazu, auch den Stillstand oder das Plateau, das vielleicht mal im Leben entsteht, nach einem Schicksalsschlag oder weil sie einfach ausgepowert und müde sind, anzuerkennen und wirklich auch bewusst zu leben. Dass Menschen nicht das Gefühl haben, ich darf mir gar keine Zeit mehr lassen. Ich muss nach einer Trennung ganz schnell wieder fit sein und drüber hinweg sein. Nein, die Seele geht zu Fuß. Die Seele braucht länger. Und das ist in Ordnung und geht leider in unserer Welt oft verloren oder wird als sofort negativ bewertet. Ja, ist die jetzt immer noch traurig? Ist doch schon ein halbes Jahr jetzt allein oder schon ein Jahr? Ja, trauert die jetzt immer noch? Ja, jetzt muss sie aber mal oder jetzt muss er aber mal in die Puschen kommen. Nein, nein. Menschen brauchen Zeit, um sich zu erholen, um Kraft zu tanken, um Krisen durchzustehen, um durchzuatmen. Und jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Und das ist okay.
Mhm. Haben Sie denn Tipps, wie man im Alltag bewusster mit Selbstoptimierungsimpulsen umgehen kann, ohne in diesen ständigen, ja schon fast Leistungsmodus zu geraten?
Ja, da gibt es natürlich einige ganz konkrete Tipps. Das erste ist sicherlich die Selbstreflexion. Also, dass man darüber nachdenkt, was brauche ich denn gerade wirklich? Was muss ich tatsächlich noch verbessern? Was entspricht mir im Moment gerade tatsächlich? Das ist das eine. Und dann auch anzuerkennen, dass ich manchmal Pausen brauche, dass auch Nichtstun okay ist, und zwar für Körper und Seele. Dass man nicht nur hängen bleibt, ach, habe ich jetzt das Ziel erreicht? Wie weit bin ich noch weg vom Ziel? Sondern, dass ich mich auch frage, ist es tatsächlich das, was ich erreichen möchte, geht ein bisschen einher mit dem ersten, dass ich selbst reflektieren muss, will ich das tatsächlich immer noch, dient mir das, fühlt sich's richtig an, also die Sinnhaftigkeit auch immer wieder mal ins Spiel zu bringen, anstatt nur stur ein Ziel zu verfolgen und ganz einfach auch digitale Hygiene, nenne ich das, Social Media reduzieren, Inhalte reduzieren, und sagen, ich bin nicht ständig nur im Vergleich und digital unterwegs. Das ist auch etwas, was helfen kann, mit diesen Selbstoptimierungsimpulsen ein bisschen realistischer umzugehen. Wieder als christlicher Mensch finde ich, dass es sehr hilfreich sein kann, bewusst kontemplative Momente, was nichts anderes ist wie Momente der Stille, des In-sich-Gehens, mit einzubauen und sich das zu gestatten. Das können tägliche Momente sein, das können wöchentliche Momente sein, so oft wie man es halt braucht, um immer wieder zu fragen, okay, wie komme ich runter, wie kann ich mich auf mich besinnen? Und da ist auch der Weg sehr individuell. Für die einen kann das eine Yoga-Einheit sein, für die anderen kann das ein Spaziergang mit dem Hund im Wald sein, für die dritten kann das eine Meditationseinheit oder ein Gebet sein, eine Zwiesprache. Also da ist jeder Weg der richtige.
Wenn jemand merkt, ich bin irgendwie nur noch im Vergleich mit anderen gefangen, welche ersten Schritte helfen denn, um aus diesem Karussell irgendwie auszusteigen?
Als erstes muss ich das natürlich merken. Das heißt, es ist wieder erster Schritt Bewusstwerdung, dass ich überhaupt merke, Mensch, ich vergleiche mich. Bevor ich das nicht merke, kann ich gar nichts verändern. Und dann wieder der Blick nach innen. Wer bin ich denn eigentlich? Und wie schaut es mit meiner Selbstliebe aus? Wie schaut es mit meinen Sehnsüchten aus? Wie schaut es mit meinen Kompetenzen, mit meinen Stärken, mit meinen Werten aus? Gebe ich denen auch mal eine Stimme, als ständig nur im Außen zu sein oder im Vergleich zu sein? Und was einfach auch hilft, ist ganz bewusst vergleichsfreie Räume zu schaffen. Zum Beispiel Tagebuch zu schreiben, echte Begegnungen, Freunde treffen, wo es nicht um Leistung geht, sondern wo es einfach um den Austausch, um das Zusammensein, um die schönen Momente geht.
Was würden Sie denn sagen, Frau Goldrehm, bedeutet für Sie persönlich echte Selbstliebe? Und wie kann man sie jetzt im digitalen Zeitalter, in dem wir nun mal leben, pflegen, ohne sich jetzt von Trends und Erwartungen treiben zu lassen?
Also jetzt für mich persönlich, das ist vielleicht für jeden Menschen ein bisschen anders, aber für mich persönlich bedeutet Selbstliebe, dass ich gnädig mit mir bin. Also, dass ich mir Fehler verzeihe, dass ich mir zugestehe, dass mir nicht alles gelingt, dass ich manchmal langsamer bin, als ich es gerne bin. Also einfach sich mit einem barmherzigen Blick anschauen. Das hat viel für mich mit Selbstliebe zu tun. Und dafür brauche ich natürlich auch eine gewisse Achtsamkeit. Dazu muss ich mir auch gestatten, dass ich mal aus dem Vergleich, aus den Social Media, aus dem, was von außen an mich herangetragen wird, rausgehe und bewusst auch da Grenzen setze und sage, jetzt bin erstmal ich dran. Jetzt ziehe ich mich mal für eine Stunde zurück und gehe mit dem Hund in den Wald und denke mal drüber nach, was mir vielleicht in den letzten Tagen oder in der letzten Zeit passiert ist. Und es ist besonders wichtig, wenn ganz viel im Leben passiert, wenn man vielleicht viele Aufgaben hat, wenn es dicht wird, dann sind dieser Rückzug ins echte eigene Leben und in die echte Selbstwahrnehmung für mich wichtig und haben ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Wenn ich das nicht kann, weil ich kann das auch manchmal nicht, dann nehme ich mir das vor und dann merke ich, dass immer noch in meinem Kopf Rambazamba ist, dann hilft mir das tatsächlich auch ein kleines Gebet zu sprechen, einfach für mich im Stillen. Oder auch tatsächlich um Hilfe zu bitten, zu sagen, boah, ich verliere immer wieder den Faden. Also es gibt Zeiten, da bin ich richtig schlecht, auch so spirituelle Praktiken, die mir sehr wichtig sind, zu leben, weil ich einfach platt bin, einschlaf, genervt bin. Und dann bitte ich darum. Das hilft mir auch. Und die einfachen Dinge genießen. Also tatsächlich zu sagen, ich koche jetzt erstmal gemütlich was, ich setze mich mit meiner Familie zusammen oder ich frage eine Freundin, ob wir zusammen spazieren gehen oder wir verabreden uns zum Sport. Also dieses Runterbrechen auf die einfachen Dinge und das wieder zu genießen, das finde ich manchmal einfach so, so wohltuend.
Ja, was ja inzwischen auch ein großer Trend ist, ich habe tatsächlich auch eins zu Hause, ist so ein Dankbarkeitstagebuch, weil ich glaube, manchmal... Es ist ja auch ganz oft so bei Bewertungsportalen, da bewerten die Leute, die eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Ganz oft bewerten nicht jeder, der eine gute Erfahrung gemacht hat, bewertet da. Und auch im Leben hat man das Gefühl, man fokussiert sich ganz oft auf die Dinge, die nicht geklappt haben und sieht gar nicht die ganzen Kleinigkeiten, die gut geklappt haben. Also ich glaube, dass vielleicht für viele ja so einfach mal, was Sie haben vorher Tagebuch schon gesagt, aber diese Dankbarkeitstagebücher sind ja wirklich so, dass man sagt, drei Dinge, für die ich heute dankbar war. Und das manchmal fällt einem gar nichts ein und denkt man, oh ja, stimmt, und es war heute so heiß und dann hatte ich dieses kühle Cola und das hat so gut getan. Also es muss ja auch nicht immer Großes sein, oder?
Also sprechen Sie mir wirklich aus der Seele. Und das ist tatsächlich auch eine Übung, die wir anbieten. Also gerade Klienten, die vielleicht in einer depressiven Phase sind, dass die das als Übung einbauen und sagen, abends sollen sie 3 bis 5 Dinge aufschreiben, die heute schön war, die gut getan haben. Und da geht's eben genau um solche kleinen Momente. Da hat mich jemand freundlich gegrüßt oder da habe ich eine Tasse Kaffee angeboten bekommen oder irgendwie ich habe eine nette Mail bekommen, egal. Aber dieses in die Dankbarkeit gehen hängt auch ganz eng mit dem Gefühl zusammen, wieder in der Fülle zu sein und nicht mehr im Mangel. In dem Moment, wo ich dankbar bin, bin ich raus aus der Bedürftigkeit. Das ist insofern etwas ganz Wundervolles.
Wo wir schon beim Thema Tipps sind, gibt's denn, so sagt man, sagt ja, wenn ich mich im Spiegel anlächle, dann verinnerliche ich das irgendwann. Oder wenn ich mir oft genug sage, wie toll ich bin, dann glaube ich mir das auch selber. Aber gibt's denn aus Ihrer Praxis irgendeine Übung, die wir jetzt auch allen Hörern, Hörerinnen mitgeben können, wo die dann sagen, okay, dann, auch falls ich vielleicht noch einen Termin machen möchte, hier habe ich trotzdem schon mal was für den Weg, um mich ein bisschen in Selbstliebe zu üben.
Ja, da gibt es tatsächlich Übungen. Es sind sogenannte Selbstmitgefühlsübungen oder Selbstliebeübungen, wo ich zum Beispiel durch eine bestimmte Körperhaltung, indem ich mich aufrichte und meine Hände über dem Herz zusammenlege und dann einfach freundliche Sätze, in der Fachsprache heißt hilfreiche Affirmationen, sage. Solche freundlichen Sätze sind zum Beispiel: Ich bin nicht alleine, oder ich bin okay, so wie ich bin, oder möge ich mir selbst verzeihen, oder möge ich mich sicher und geborgen fühlen. Da kann man sich dann auch durchaus mit den eigenen Armen mal umarmen, wie eine Decke. Und wenn man das mal probiert, dann merkt man, dass diese Wärme, die durch den Druck der Hände passiert, sofort was im Erleben verändert. Das sind so ganz, ganz kleine erste Übungen, die man mal ausprobieren kann.
Vielen, vielen lieben Dank. Ja, wir sind schon am Ende hier. Das war Angeli Goldrian von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising. Sie und Ihre KollegInnen sind Ansprechpartner bei Fragen rund um Lebenskrisen und Partnerschaft. Sie beraten Einzelpersonen, Paare und Familien und das ganz unabhängig von der Konfession. Ja, unbürokratisch ist das Ganze auch und es basiert auf Spendenbasis.
Wenn Sie jetzt auch das Gefühl haben, ich brauche Hilfe, dann können Sie sich einfach an die Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Erzbistums München und Freising wenden. Das war's bei Total Sozial. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Danke fürs Zuhören, sagt Linda Burkhardt.
Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.